Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Verräter kommt aus den eigenen Reihen. Was nach Intrigen an Königshöfen oder nach Machtkämpfen unter Parteifreunden klingt, betrifft gleichfalls die Kirche. Der Verräter kommt aus den eigenen Reihen. So beschreibt es das Johannesevangelium. Es erzählt von Judas, einem der 12 Jünger. Das Johannesevangelium hält uns vor Augen, der Verrat an der Kirche kommt aus der Mitte der Kirche. Jüngerschaft und Nachfolge, Mitgliedschaft und Engagement schützen nicht vor Verrat. Wiegen wir uns, liebe Freunde, nicht in falscher Sicherheit. Niemand ist davor gewappnet, zum Verräter oder zur Verräterin an der Sache Jesu zu werden. Der Tisch des Herrn und der Verrat des Judas steht uns auf dem Reformationsaltar vor Augen gemalt. Auf der Mitteltafel am runden Tisch hat Lukas Cranach die Szene dargestellt, von der das Johannesevangelium erzählt. Man erkennt die Tafelrunde mit 12 Figuren. Zählen Sie ruhig einmal nach, es sind wirklich 12 Figuren. Man sieht Jesus und an seiner Brust den Lieblingsjünger, üblicherweise bartlos, also gut rasiert. Oberhalb von Jesus sitzt Simon Petrus, der Sprecher der Jünger, also der Erste unter den Jüngern. Petrus fragt erschrocken nach dem Namen des Verräters mit der Hand auf der Brust. Unterhalb von Jesus sitzt Judas mit dem Geldbeutel am Gürtel. Judas verwaltet die Kasse der Jünger, das Geld für das kommende Passafest oder auch das Geld für die Armen. Zugleich erkennt man, dass Judas bereits mit einem Fuß aus dem vertraulichen Kreis heraustritt. Der Verräter ist auf dem Sprung. Zuvor empfängt er einen Bissen aus der Hand von Jesus. Und viele Besucher in der Stadtkirche wundern sich, was soll denn dieses Gestopfe in den Mund? Das liegt daran, dass sich die Schrift erfüllt. In Psalm 41 heißt es, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Der Verräter also geht in die Nacht hinaus, ist auf dem Sprung, geht in die Nacht und verrät den, der das Licht der Welt ist. Zahlreiche Kontraste und Gegensätze bestimmen die Szene aus dem Johannesevangelium. Das Licht, das Jesus in die Welt bringt, und die Dunkelheit der Nacht, in die der Verräter hinausgeht. Oder das Wissen Jesu um den Verräter und das Unwissen der Jünger, die ratlos nach dessen Namen fragen. Und wiederum ein Kontrast, die lichte Vollmacht von Jesus und die dunkle Macht des Satans, die in die Tischrunde einbricht, wie es im Johannesevangelium heißt. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in Judas. Nun, die auffälligen Kontraste und Gegensätze helfen uns zu verstehen, ja, in welchen Gegensatz dieser Judas sich verstrickte und warum er zum Verräter wurde. Judas gerät zwischen die Gegensätze wie zwischen zwei Mahlsteine. Judas wollte auf Erden, was es allein im Himmel gibt. Er wollte die unsichtbare Gottesmacht als sichtbare Menschenmacht. Jesus enttäuschte ihn zu guter Letzt. Er enttäuschte ihn, weil Jesus irdisch nicht das bewirkte, was er himmlisch versprach. Also Verrat aus enttäuschter Liebe. Vielleicht kennen wir das. Enttäuschte Liebe wird schnell zum Verrat. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in Judas. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Die Kirche und die Christen haben es sich über Jahrhunderte sehr einfach gemacht. Den Verrat an der Sache Jesu haben sie Judas in die Schuhe geschoben oder gar den Juden insgesamt. Es ist ein uraltes Menschheitsverhalten, die eigene Schuld und Verantwortung auf andere abzuschieben.
Beim Sündenfall im Paradies sprach Adam zu Gott, dem Herrn: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir vom Baum und ich aß. Und die Frau sprach zu Gott, dem Herrn: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß.
Den Reflex, die Schuld auf andere abzuschieben, beobachtet auch Martin Luther bei seinen Zeitgenossen. Martin Luther, der wortmächtige Prediger in dieser Kirche, beklagte: Viele Christen bekennen das Leiden Christi so, dass sie singen und schimpfen über den armen Judas und lassen es damit genug sein. Heute schimpft man gern auf Politiker und Politikerinnen, auf die da oben. Man sitzt im Fernsehsessel und urteilt über andere, ohne sich selbst einzubringen. In die Stadtpolitik, in die mühselige Parteiarbeit, in die Hilfe für Flüchtlinge, in die Pflege des öffentlichen Raumes bis hin zur Neubelebung unserer Innenstädte. Die deutschen Innenstädte werden vom wachsenden Internethandel erstickt, weil man bequem aus dem häuslichen Sessel heraus bestellen kann. Und im häuslichen Sessel sitzt niemand anderes als wir selbst. Es ist ein uraltes Menschheitsverhalten, die eigene Verantwortung auf andere abzuschieben. Es ist ein uraltes Menschheitsverhalten, den Judas immer nur im anderen zu erkennen. Ein Kunstwissenschaftler hat darauf hingewiesen, dass die Figur des Edelmanns auf der rechten Seitentafel des Reformationsaltars auffällig ähnlich, wie die Figur des Judas dargestellt und komponiert sei. Lukas Cranach spiegelt die Figur des Judas in seine Zeit hinein, indem er das Bild eines christlichen Edelmannes ähnlich gestaltet. Dieser christliche Edelmann erhält vom Beichtvater Johannes Bugenhagen keine Absolution und trollt sich mit gebundenen Händen davon. Die malerische Komposition auf dem Reformationsaltar sagt uns: Wer auf Judas blickt, blickt immer auch in die eigene Gegenwart. Die Tragik des Judas schlummert in uns selbst. Wir sollten uns ehrlich machen und damit rechnen: Der Verrat an der Sache Jesu, der Verrat an der Kirche, kommt aus der Mitte der Kirche. Nicht einmal ein Platz am Tisch des Herrn schützt davor, ein Judas zu werden. Die biblische Figur des Judas steht bloß am Anfang einer langen Verratsgeschichte. Blicken wir in unsere Zeit. Viele Haupt- und Ehrenamtliche merken seit längerem, dass die Kirche sich auf neue Zeiten einstellen muss. Die Kirchengemeinden haben weniger Mitglieder, weniger finanzielle Mittel und weniger gesellschaftlichen Einfluss. Es braucht neue Ideen für eine Kirche im 21. Jahrhundert. Seit vielen Jahren ist die Kirche damit beschäftigt, sich zu reformieren, sich neu aufzustellen. Transformation der Kirche lautet das Schlagwort. Auch hier, liebe Freunde, lauert der Verrat an der Kirche inmitten der Kirche. Viele Vordenker und Verantwortliche behandeln die Kirche wie eine Art Konzern. Man blickt vor allem auf die äußere Gestalt der Kirche. Strukturfragen werden dann zu Hauptfragen, als ließe sich die Botschaft Jesu vom kommenden Reich Gottes in irdische Formen gießen. Doch der wahre Baumeister der Kirche ist der Heilige Geist. Am Ende ist die Krise der Kirche gar keine Frage der äußeren Strukturen, sondern des inneren Geistes, den wir pflegen in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden. Die Kirche der Gegenwart würde den Heiligen Geist verraten, wollte man alles selbst in die Hand nehmen, wollte man der alleinige Baumeister der Kirche sein. Mit drei Stichworten möchte ich ein Gedankenspiel anregen, das ekklesiologische Gedankenspiel, worin der gegenwärtige Verrat an der Kirche bestehen könnte, ein Verrat der aus der Mitte der Kirche kommt. Ein erster Verrat, das wäre eine Kirche ohne Kreuz. Eine Kirche ohne Kreuz ist ein Verrat am Herrn der Kirche. Jeder Christ und jede Christin muss sich fragen, ob im kirchlichen Leben das Wort vom Kreuz als ein fremdes, skandalöses Wort zu Gehör kommt. Häufig läuft man wie Judas vor dem leidenden und gekreuzigten Christus davon und flüchtet sich in ein erschütterungsfreies Wohlfühlchristentum. Ein Wohlfühlchristentum macht aus Gott den lieben Gott und aus Jesus einen guten Menschen, eine Art Integrationsbeauftragten höherer Ordnung. Ein zweiter Verrat, das wäre eine Kirche ohne Geheimnis. Eine Kirche ohne Geheimnis ist ein Verrat am Herrn der Kirche. Jeder Christ und jede Christin muss sich fragen, ob im kirchlichen Leben Momente der Heiligkeit und des Weltabstandes gewahrt bleiben. Häufig läuft man wie Judas vor Jesus Christus einer Gestalt der Ewigkeit davon und flüchtet sich in moralische Appelle, die im Geschäft der Welt als praktikabel und förderlich erscheinen. Ein dritter Verrat, das wäre eine Kirche ohne Stille. Eine Kirche ohne Stille ist ein Verrat am Herrn der Kirche. Jeder Christ und jede Christin muss sich fragen, ob es im kirchlichen Leben Zeiten und Orte der Kontemplation gibt. Häufig läuft man wie Judas vor einem Herrn der Kirche davon, vor einem Herrn der Kirche, der sich in die Stille zurückgezogen hat. Da läuft man davon und flüchtet sich in einen besinnungslosen Aktivismus. Typisches Merkmal der heutigen westlichen Gesellschaft ist die Flucht in den Aktivismus. Wir verbringen endlose Zeit im Internet und in den sozialen Netzwerken, Phänomene, in denen das sinnentleerte Geschöpf nach Erfüllung sucht. Wir sind ständig aktiv, achten Sie einmal darauf, und ich finde es geradezu heilsam, dass wir im Zuge einer Pandemie einmal geboten sind, weniger aktiv zu sein und Dinge zu entdecken, die mehr im Inneren verborgen sind. Ich weiß, das ist schwierig, das fällt mir auch selber schwer. Aber es kann auch eine heilsame Zeit sein, diesen unseligen Aktivismus, der die westliche Gesellschaft in den Händen hält, einmal kritisch zu reflektieren. Und wie gesagt, das Internet, ständig online sein, das ist für viele mittlerweile auch eine Krankheit und eine Seuche. Und wer ständig aktiv ist, liebe Freunde, muss sich nicht selbst zur Frage werden. Dann braucht man keine Fragen, weil man sich ständig mit einem Aktivismus ablenkt. Und nur wer sich zur Frage wird, in den kann die Frage hineinleuchten, die Jesus von Nazareth stellt, an unser Leben und in unsere Seele hinein. Der Verrat an der Kirche kommt aus der Mitte der Kirche. Drei Beispiele habe ich in aller Kürze versucht. Ein Verrat an der Kirche wäre eine Kirche ohne Stille. Eine Kirche ohne Kreuz, eine Kirche ohne Geheimnis. Der Verrat an der Kirche kommt aus der Mitte der Kirche. Das ist die entlarvende Nachricht im Blick auf die Tafelrunde um Jesus. Am Ende steht ein letztes merkwürdiges Geheimnis. Es besteht darin, dass der Herr der Kirche den Verrat an der Kirche zulässt. Der Herr der Kirche kennt den Verräter. Er wehrt ihn nicht ab, sondern sagt, was du tust, das tue bald. Jesus, der Offenbarer, ist der heimliche Souverän in der Verratsgeschichte des Judas. Aus Sicht des Johannesevangeliums muss man sagen, auf dem Verrat des Judas liegt ein heimlicher Segen. Jesus, der Herr der Kirche, zieht den Verrat in die anbrechende Heilsgeschichte hinein. Am Ende bricht das Leben durch den Verrat und durch den Tod hindurch. Das ist die Geschichte Jesu. Am Ende singt und betet die Kirche trotz des Verrates, der aus der Mitte der Kirche kommt. Das ist das dunkle Licht, das über dem Verrat des Judas liegt. Am Ende legt der Herr der Kirche auch auf unseren Verrat ein dunkles Licht und einen heimlichen Segen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.